Auch von meiner Seite einen guten Morgen. Es ist schön, wenn wir zusammenkommen und wenn wir auch heute noch ergriffen werden, sei es durch Lieder oder durch Begegnungen mit einem Bruder oder Schwester oder wenn wir einfach Gott im Wort begegnen können. Und das wünsche ich uns allen auch heute Morgen. Ja, wir haben schon mitgekriegt, heute ist schon ein besonderer Morgen und ich habe euch auch was mitgebracht, was ganz Besonderes. Ja, ich denke, fast jeder Haushalt in Deutschland wird heute Morgen in irgendeiner Art und Weise solche Eier gekriegt haben. Entweder werden sie suchen im Garten oder in der Wohnung versteckt oder sie finden es schon am Frühstückstisch. Bunte Eier und Ostern. Was haben die gemeinsam? Wer weiß denn das? Was verbindet denn diese bunte Eier mit Ostern? Mal frei raus. Was haben die Eier mit Ostern zu tun? Bitte? Nichts? Danke. Wir finden eigentlich im Wort nichts. Und doch sind sie bei uns im christlichen Abendland, sagt man, doch verbreitet. Sie sind in gewisser Weise auch ein Symbolik, wo man darin sieht. Man sagt einfach, die Eier sind außenrum eigentlich kalt und tot wie ein Stein. Aber in der Verbindung mit der Henne, wenn sie warm hält, entschlüpft daraus neues Leben. Und dann hat man das einfach als Metapher verwendet, als eine Symbolik für die Auferstehung, für das neue Leben. Und irgendwie sind sie dann in die Tradition, ins Christentum hereinkommen. Aber tatsächlich, mit dem Text in der Bibel hat es gar nichts zu tun. Und doch erinnert man sich an den bunten Eiern an Ostern. Ja, ich habe heute den Ostertext für unseren Ostersonntag auch. Den finden wir in Apostelgeschichte. Robert hat es schon angekündigt. Apostelgeschichte, 7. Kapitel, der Vers 14. Apostelgeschichte, 7. Kapitel, geht es darum, dass Stephanus seine Verteidigungsrede vor dem Hohen Rat erhält. Und im 7. Kapitel, der Vers 14, den lesen wir heute gemeinsam. Das ist unser Ostertext. Josef aber sandte hin und ließ seinen Vater Jakob holen und die ganze Verwandtschaft mit 75 Seelen. Was, bitteschön, hat dieser Text mit Ostern zu tun? Vielleicht fragst du dich das genauso wie mit den Eiern. Dazu müssen wir natürlich die Vorgeschichte von diesem Text auch wissen. Josef wurde von den Brüdern verworfen und dann verkauft als Sklave nach Ägypten. Am Ende landet er im Kerker. Aber er hatte von Gott besondere Fähigkeiten bekommen. Er konnte Träume deuten. Und diese Fähigkeiten haben sich herumgesprochen, dass der Pharao davon erfahren hatte, wo er in einer großen Not war. Er hatte nämlich Träume und konnte mit denen nichts anfangen. Und alle Weisen konnten ihm die Deutungen nicht sagen. Da rief man Josef, der vergessen war schon im Kerker, und hat ihn zum Pharao gebracht. Und er sollte diese Träume vor dem Pharao deuten. Josef hatte diese Deutung und auch die Auslegung im Pharao kundgetan. Und aufgrund dieses, lesen wir auch im Vers 10 schon, setzte der Pharao den Josef, den er aus dem Kerker genommen hat, und machte ihn zum Regenten über ganz Ägypten. Zeit vergingen und die vorhergesagte Hungersnot, wo sie Josef vorhergesagt hat, brach über ganz Ägypten und auch über das Land Kanaan ein. Hier war es so stark, dass die Leute nichts mehr zum Essen gehabt haben. Und im Land Kanaan, da lebte Josefs Familie mit dem Vater und seinen 11 Brüdern. Jakob hat jetzt seine Brüder losgesandt, nach Ägypten zu reisen, um Brot für sie zu kaufen. Und das haben die Brüder dann auch getan. Sie sind einmal nach Ägypten gereist, haben Brot zurückgebracht und ein zweites Mal. Und beim zweiten Mal hat sich Josef als ihr Bruder offenbart und hat gesagt, ich bin's, Josef. Und dann war eine große Freude da. Josef lebt. Josef ist nicht tot. Wir haben gedacht, Josef wäre verstoßen von uns und vielleicht schon längst gestorben, aber er lebt und ist jetzt auch noch Herrscher über Ägypten und unsere Hoffnung, weil er an der Quelle ist, am Brot, was wir zum Leben benötigen. Und jetzt haben wir den Vers 14 gelesen. Josef aber sandte hin und ließ seinen Vater Jakob holen und die ganze Verwandtschaft mit 75 Seelen. Josef hat zu den Brüdern gesagt, wisst ihr, das ist eigentlich nicht genug, dass ihr von mir das Brot bekommt. Ja, das ist gut, dass ihr von Brot leben könnt. Aber gebt euch nicht damit zufrieden, nur von mir versorgt zu werden. Mein Herzensanliegen ist, dass ihr alle zu mir kommt und da lebt, wo ich lebe. Kommt zu mir, lebt bei mir und nimmt den Vater und alle Verwandtschaft zu mir. Ich bin in einem guten Ort und ich kann euch neben der Versorgung auch ein gutes Land zur Verfügung stellen. Das ist die Botschaft heute an Ostern. Lebt mit mir. Genauso wie es in Johannes 14, Vers 19 heißt, da spricht Jesus, weil ich lebe, werdet ihr auch leben. Lebt mit mir, bei mir, in meinem Einflussbereich. Jetzt fragst du dich vielleicht immer noch, ja, weshalb dieser Text, wieso beinhaltet er diese 75 Seelen? Was hat diese Zahl der 75 zu bedeuten? Mal ist es wichtig, dass wir die Geschichte von Josef und auch die Ostergeschichte als einen historischen Bericht einfach verstehen. Das ist ein historischer Bericht, der eben auf Fakten und auf Tatsachen beruht. Und liebe Geschwister, das ist heute nicht mehr selbstverständlich, auf Fakten und Tatsachen zu schauen. Vor 50 Jahren etwa ist ein Mann gestorben, ein deutscher liberaler Theologe, der ein oder andere mag den Namen kennen, Rudolf Bultmann, so ein evangelischer Theologe. Rudolf Bultmann war ein Gründer einer neuen theologischen Bewegung. Und die hat heute Fuß gefasst. Wie steht Rudolf Bultmann denn zu der Auferstehung Jesu Christi, die wir heute an Ostern feiern? Bultmann hat gesagt, Jesus ist auferstanden wie Goethe. Wenn man Jesus Person und Werk als ein geistgeschichtliches Phänomen betrachtet, denn in der Geistgeschichte bleiben die Person und Werk weiterhin wirksam, auch wenn die Person stirbt. Geistleben Jesu ist das gleiche wie das Geistleben, was Goethe gehabt hat. Und an die Auferstehung Jesus zu glauben, heißt dann für Bultmann, sich von der Verkündigung treffen zu lassen und ihr Glauben zu antworten. Das bedeutet, die Auferstehung ist keine Tatsache, das ist nur eine Metapher, wie mit diesem Ei. Ja, nur eine Metapher. Und die Botschaft dahinter sagt, im Tod kommt dir Gott nahe oder Gott begegnet dir im Tod. Das ist die Botschaft von Ostern. Es tut mir leid, liebe Geschwister, aber Eier haben mit Ostern nichts zu tun. Und diese Aussage von Bultmann hat mit der Ostergeschichte, die historisch ist, auch nichts zu tun. Und trotzdem feiern viele Menschen das. Was ist denn die Zeugnis der Bibel, wenn es um historische Dinge geht, wenn es um Geschichte geht? Und da gibt es die Bibel sagt es uns klar, zwei grundlegenden Arten von Geschichte. Die erste Art von Geschichte ist die, Gott lässt zu, dass wir Menschen Geschichte schreiben. In gewisser Weise lässt Gott den Menschen tun und lassen, was er machen will. Aber dann gibt es noch eine zweite Art von Geschichte. Das ist die Geschichte, die Gott selber wirkt, die Gott selber schreibt, die er mit Kraftwirkung seines Wesens hervorbringt. Und dazu gehört die Ostergeschichte und dazu gehört die Geschichte von Josef in Ägypten. Das sind historische Ereignisse und es sind einzigartige Ereignisse, die wir darin finden. Wir wollen uns heute mit drei Fragen beschäftigen. Die erste Frage ist, was kennzeichnet eigentlich die Geschichte, die Gott selber wirkt? Zählen denn da auch Einzelheiten? Die zweite Frage ist, wie geht Gott bei der Umsetzung seiner Heilsgeschichte vor? Gibt es Prinzipien Gottes in der Heilsgeschichte? Und die dritte Frage ist, weshalb gebraucht Gott Einzelpersonen, kleine Gruppen wie diese 75 Seelen, Minderheiten, um Großgeschichte zu schreiben? Ist einer mit Gott tatsächlich eine Mehrheit? An welchen Kennzeichen erkennen wir, dass Gott wirkt in der Geschichte? Ich möchte mit euch ein Beispiel aufschlagen. Dazu gehen wir bitte ins Matthäusevangelium, 11. Kapitel. Schlagt's mal Matthäus 11 auf. Matthäus 11. Hier geht es darum, dass Johannes der Täufer Fragen hat und Antworten sucht. Johannes der Täufer ist der Vorläufer des Messias. Und er hat kein Blatt vorm Mund genommen, um auch den Menschen zur Buße zu rufen und ihnen ihre Fehler aufzuzeigen. Und so hat er auch dem König Herodes Antipas konfrontiert mit seiner Schuld. Der König hat sich das nicht gefallen lassen und hat ihn ins Gefängnis geworfen. Und dort, eingesperrt im Gefängnis, kriegt jetzt Johannes Zweifel. Er wird deprimiert. Er fängt an zu hinterfragen, ob Gott tatsächlich in seiner Gegenwart Geschichte schreibt. Und deswegen sendet er zwei seiner Jünger zum Herrn Jesus und lässt ihn eine Frage stellen. Und von Vers 3 lesen wir, bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören. Und Toten werden auferweckt. Und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Johannes hat Zweifel. Johannes will wissen, wie wahrhaftig ist Gott in unserer Gegenwart und wie wirkt Gott in unserer Welt. Und da hat er diese Frage an Jesus gestellt. Und da Jesus sagt, gewisserweise durch die Jünger vom Johannes zum Johannes. Johannes, bitte prüf die Propheten neu. Lies die Propheten. Schau, was in den Propheten geschrieben steht über mich. Warum soll er denn das machen? Um die Wesenszüge des künftigen Messias zu entdecken. Was wird denn in den Prophetien über den Messias ausgesagt? Dann erzählt ihm alles, was ihr mich tun gesehen habt, bitte nennt ihm alle Einzelheiten, bis aufs Detail genau. Weil wenn Johannes das hört, was hier geschieht, und er liest die Prophetien, dann wird da 2 und 2 zusammenzählen und wird wissen, dass Gott gegenwärtig Geschichte schreibt. Denn so erfüllt Gott seine Zeitgeschichte, die er schreibt. Dadurch, dass er sie vorher angekündigt hat, dass er ein prophetisches Wort gegeben hat. Und weil wir uns in unserem Predigttext mit einer Zeitgeschichte konfrontiert sind, ist es eben wichtig, dass Einzelheiten, dass wir die genau beachten und dass wir ihre Bedeutung auch verstehen. Und deshalb erwähnt Stephanus bei seiner Rede im Hohen Rat auch diese kleine Gruppen der 75 Seelen. Das ist ein Detail, das wichtig war für die Juden. Nun muss ich zur Info gleich sagen, dass einige der Bibelausleger hier ein Problem haben. Denn in unserem Text lesen wir von 75 Seelen. In 2. Mose 1,5 steht aber, dass es 70 Seelen gewesen sind. Und jetzt machen sich die Ausleger natürlich einen Kopfzerbrechen. Wie passt die Zahl 70 mit der Zahl 75 zusammen? Und wer das genauer wissen will, der kann nach der Predigt gern zu mir kommen. Ich will jetzt nicht aufs Detail genau eingehen. Nur so viel. Im hebräischen Text, im 2. Mose, wird auf hebräische Art und Weise diese Menschen gezählt und da kommt man auf 70 Seelen. Der Text aber, den Stephanus benutzt hat, war der griechische Text. Und im griechischen Zählart wird anders gezählt. Da kommen wir genau auf 75 Seelen. Wichtig für uns heute Morgen ist aber nur, dass Menschen sich überhaupt über dieses Detail Gedanken machen. Das ist wichtig. Warum? Ja, weil die Bibel kein gewöhnliches Buch ist. Die Bibel nimmt für sich in Anspruch, dass es ja Menschen geschrieben hat, aber inspiriert vom Heiligen Geist. Inspiriert von Gott selber. Und so finden wir in der Bibel eine Unfehlbarkeit, weil es Gottes Wort ist. Wir finden in der Bibel eine Einzigartigkeit, weil Menschen sowas nicht schreiben können. Und sie ist wahrhaftig, weil es sich erfüllt. Große Teile des Evangeliums dienen ausschließlich dafür, die Zeitgeschichte zu beweisen. Habt ihr das gewusst? Wir lesen gern immer über Matthäus 1 oder über Lukas 3 hin drüber, weil es da um die Geschlechtsregister geht. Die sind so langweilig zum Lesen für uns. Aber so wichtig, weil es detailgenau ist, weil es hier um Tatsachen geht, weil es hier um Beweise geht. Warum sollen die Geschlechtsregister denn wichtig sein? Ohne den Beweis, dass Jesus von Nazareth tatsächlich aus dem Samen Abrahams und aus dem Samen Davids, des Königs Israels, abstammt, würde unser Evangelium, unser Heil, auf das wir uns gründen, wertlos machen, unglaubwürdig machen. Aber damit du prüfen kannst, wie wahrheitsgetreu das ist, gibt es diese Prophezeiungen, gibt es die Geschlechtsregister, die beweisen, dass es eine Tatsache ist, da hier geht es um Geschichte und nicht um irgendwelche Mythen oder um irgendwelche Illusionen, die wir uns halt hineindenken, um eine Metapher. Es gibt Einzelheiten in unserem Text, in der Bibel überhaupt. Und weil es wichtig ist, wir brauchen die Einzelheiten über den Messias, den prophezeiten Sohn Gottes. Und da gibt es einiges. Wir finden im Alten Testament den Geburtsort, wo der Messias auf die Welt kommen sollte. Wir finden im Alten Testament die Wunderzeichen, die der Messias wirken wird, wenn er hier auf Erden ist. Können wir zum Beispiel im Jesaja 35 nachlesen. Wir finden in der Apostelgeschichte, dass der Messias, der König aller Könige, verraten und verkauft wird für genau 30 Silberstücke. nicht für 20 und nicht für 40, für 30 Silberstücke. Und in Jesaja 53 finden wir eine detaillierte Beschreibung, wie er sterben soll. Und dass er auferstehen wird, dass er verherrlicht werden wird. Auch das finden wir im Alten Testament. Es ist wichtig, dass wir auf diese Sachen achten. Nach seiner Auferstehung begegnete der Herr Jesus, er hat sich verstellt, er hat sich verändert, dass er nicht gleich erkannt wurde, zwei seiner Jünger, die Jünger, die eben nach Emmaus gereist sind. Wir lesen die Geschichte in Lukas-Evangelium. Schlagt's mal bitte auf. Lukas-Evangelium 24. Zwei Jünger und ein dritter gesellt sich ihnen zu, den sie nicht gleich erkannt haben. Und sie sind im Gespräch und der dritte fragt sie dann, er schließt sich ihnen an und sagt, über was redet ihr? Und im Vers 18 heißt es, einer aber mit Namen Kleopas. Kleopas heißt Ruhm des Vaters. Ja, wenn die Väter Söhne haben, dann sind sie stolz auf ihre Söhne. Und dieser Jünger antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort, vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihm die hohen Priester und unsere Oberste zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei all dem ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hatten, die sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, O ihr Ungelehrten, kann man auch übersetzen, und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schritten das, was ihn betraf. Da wäre ich heute Morgen auch gern. Das, was ihn betraf. Die zwei Jünger kannten ihre eigene heilige Schrift nicht. Es ist wichtig, dass wir die Schrift kennen. Es ist wichtig, dass wir Einzelheiten aus dem Alten Testament und natürlich aus dem Neuen Testament kennen. Das ist überaus wichtig für uns. Denn es heißt, durch Mose, durch die Psalmen und durch die Propheten ist der Messias zu erkennen. Ist zu erkennen, warum und wie Gott Geschichte schreibt. Und in 1. Petrus 1, Vers 11 heißt, im Hinblick auf diese Rettung forschten die alten Propheten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete. Als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach, sprich die Auferstehung, vorher bezeugte. Hier wird es nochmal zusammengefasst, dass schon die alten Propheten danach geforscht haben, wann die Zeit sein wird, wie das sein wird, wenn der Messias kommen wird. Wie kann das sein mit diesen Leiden, aber auch die Herrlichkeit, die Auferstehung wird vorhergesagt. Und Stephanus bringt ganz bewusst Details in seiner Rede vor dem Hohen Rat. Und er hat bewusst die 75 Seelen erwählt, weil es ein wichtiges Detail ist für eine Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt. Weil es hier um eine Zeitgeschichte geht und wir es mit konkreten Fakten, mit konkreten Beweisen zu tun haben, die Gott selbst geplant, die er gezielt bezweckt hat und die er vor alledem vorhergesagt hat. Damit der Empfänger der Botschaft jede Einzelheit selber auch nutzen kann, um dann damit nachzuprüfen, wie vertraulich, wie zuverlässig das Wort Gottes ist. Das liegt dann an uns, ob wir uns die Mühe machen, das auch zu prüfen. Kennst du deine Bibel? Ich wünschte, dass so viele Ostereier heute überall in den Haushalten Deutschland sind, dass die Leute doch auch in der Bibel die Ostergeschichte lesen würden. Kennst du die frohe Botschaft an Ostern? Kennst du das Detail, die Details an der Ostergeschichte? Oder geht es dir wie den Emmausjüngern? Alle Welt spricht darüber, aber du kannst die Ereignisse einfach nicht einordnen. Rudolf Bultmann hatte sie als Geistesgeschichte eingeordnet und hat daraus eine Metapher gemacht, wie mit diesen Eiern. Aus denen entspringt nichts Neues, kein neues Leben. Die Bibel aber, und das ist das Wort des lebendigen Gottes, die zeigt uns seine Heilsgeschichte. Und da sollen wir im Glauben darauf antworten. Und die verheißt uns Lohn. Kommen wir zur zweiten Frage. Nach welchem Prinzip schreibt und wirkt Gott Heilsgeschichte? Was ist Gottes Arbeitsweise, um uns Menschen aus dieser problematischen Welt, in der wir uns befinden, herauszuretten? Und da gibt es immer wieder ein ganz wichtiges Kernprinzip des Evangeliums, ein Kernprinzip. Und es ist das Prinzip der Auswahl und Verwerfung. Auswahl und Verwerfung. Josef wurde von seinen Geschwistern verworfen und verkauft. Gott aber hat ihn auserwählt und Gott war mit Josef, so dass er Herrscher über Ägypten wurde und Retter seiner eigenen Familie. Gott hat ihn gebraucht, um seine Familie herauszunehmen, um sie als das erwählte Volk Gottes durch die Zeitgeschichte zu führen. Kernprinzipien im Evangelium finden wir schon im 1. Buch Mose. Schlagt's mal auf. 1. Buch Mose, 6. Kapitel. Ein wichtiges Kernprinzip von Auswahl und Verwerfung. Vers 5 bis 9. 1. Mose 6, Vers 5 bis 9. Und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hat, und es bekümmerte ihn in seinem Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, von Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Verwerfung der alten Welt, Auserwählung Noahs. Und jetzt fragen wir uns, warum hat Gott Noah auserwählt? Und dann lesen wir in Vers 9, Dies ist die Geschlechterfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Das war der Unterschied. Noah lebte mit Gott. Lebt bei mir, haben wir heute Morgen schon gehört, ist das, was die Osterbotschaft ist. Lebt mit mir. Noah hatte das praktiziert. Wie viele Menschen wurden durch die Flut aus der alten Welt gerettet? 8 Seelen. 8 Seelen und alle anderen Menschen sind hinweggewischt worden. 8 Seelen, wo Noah der Mann war, der mit Gott gelebt hat. Auserwählung und Verwerfung. Gott macht mit Noah einen Neuanfang und die Linie wird beibehalten. Es gibt ein Geschlechtsregister, eine Geschlechtsfolge. Noah hatte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Auch hier gibt's wieder eine Auswahl und eine Verwerfung. Wer wurde von Gott auserwählt, der die Linie weiterführen sollte? Sem hat einen eigenen Stammbaum. Sems Stammbaum geht bis zu Abraham. Abraham heißt hoher Vater. Und das lesen wir in 1. Mose 11. Und Gott hat Abraham auserwählt, als er noch Heide war, aus Mesopotamien, aus der Stadt Ur. Und Gott hat Abraham erzogen, dass er ein Mann wird. Ein Mann, der mit Gott lebt. Und als er seinen Glauben hervorgebracht hat und er geschliffen wurde zu einem Mann, hat Gott zu ihm gesagt, du sollst Abraham heißen, Vater der Menge. Heute sagen wir, dass Abraham der Vater der Nationen ist. Warum? Weil in Abraham 3 Religionen verwurzelt sind. Aber auch bei Abraham gibt es ein Auswahlverfahren. Abraham hatte 2 Söhne, Ismael und Isaak. Wer wurde verworfen, wer wurde auserwählt? Ismael wurde verworfen. Isaak heißt es. Nach Isaak sollte der Nachkommenschaft genannt werden. Isaak sollte die Nachkommenschaft weiterführen. Isaak hatte 2 Söhne. Esau und Jakob. Auch hier gibt's wieder ein Auswahlverfahren. Jakob habe ich geliebt, auserwählt. Esau habe ich gehasst, verworfen. Jakob hatte 12 Söhne. Das haben wir heute Morgen schon gehört. Josef wurde von den Brüdern verworfen. Doch Gott war mit Josef und hat ihn zum Retter über seine Familie heraus erhoben. Aber auch die Familie von Jakob wurde geprüft. Da gibt's auch ein Auswahl und Verwerfung. Und jetzt schlagen wir mal gemeinsam auf in 1. Chronik 5, Vers 1 und 2. Da finden wir den Stammbaum Rubens, das ist der Erstgeborene von Jakob. Und da heißt es im 1. Chronik 5, Vers 1, und die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels, also Israel ist auch der Name von Jakob, denn er war der Erstgeborene, weil er aber das Lager seines Vaters entweiht hatte, wurde sein Erstgeburtsrecht den Söhnen Josefs, des Sohnes Israels, gegeben und er wird nicht nach der Erstgeburt im Geschlechterregister eingetragen. Denn Juda hatte die Oberhand unter seinen Brüdern und aus ihm kommt der Fürst. Aus Juda kommt der Messias. Aber das Erstgeburtsrecht wurde Josef zuteil. Seht ihr, wie exakt, wie detailgenau die Schrift ist im Alten Testament wie im Neuen. Juda wiederum kommt zu Isai. Isai hatte viele stattliche, kräftige Söhne. Aber von all diesen Söhnen hatte Gott den kleinsten, den schwächlichsten Sohn erwählt. Und das war David. Und David war ein Mann nach dem Herzen Gottes und er wurde der König über Israel. Und hier in unserem Predigtext in Apostelgeschichte finden wir eine kleine Gruppe von 75 Seelen, die eben hier herabgeholt wurden von Josef nach Ägypten, damit sie gerettet werden durch diese Hungerszeit hindurch. Und Gott hat einen ganzen bestimmten Plan mit diesen 75 Seelen. Er wollte das Volk Gottes, eine Nation Gottes hervorbringen. Eine Nation, die schon zu der damaligen Zeit klein war, verachtet war. Wer waren diese 75 Seelen im Vergleich zu Ägypten, die Herrlichkeit und Pracht dargestellt hat? Aber so schreibt Gott Geschichte. Dynastien, Zivilisationen kommen empor. Nach Ägypten kamen die Babylonier. Nach denen kamen die Medo-Perser, nach denen die Griechen, nach denen die Römer. So schreiben wir Menschengeschichte. Und doch greift Gott immer wieder ein. Wir schlagen Daniel auf. Daniel 2, Vers 31 weg. Da lesen wir auch wieder von einem Traum, den Nebukadnezar hatte. Und diesen Traum hat ihn unruhig sein lassen, den hat ihn um und her geschmissen. Er wollte wissen, was es mit diesem Traum auf sich hatte. Und da war es Daniel, der zum König gerufen wurde, damit er diesen Traum deuten sollte. Und Daniel sagt zum König, du, o König, schautest und siehe ein großes Bild, ein Standbild. Oder eine Metapher hat er gesehen. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich und es stand vor dir und sein Aussehen war furchtbar. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold, sein Brust und seinen Armen aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Du schautest, bis ein Stein losbrach. Und zwar nicht mit Händen. Und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf. Und sie zermalmte. Da wurde zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt. Und sie wurden wie Spreu als den Sommertenne. Und der Wind führte sie fort. Und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Das ist der Traum. Und danach kommt Daniel und bringt ihm die Deutung dieses Traumes. Wir lesen davon nur die Verse 44 und 45. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinen anderen Volk überlassen sein werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen, wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach. Und zwar nicht durch Händen und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend. Weltgeschichte, die Gott zulässt, erleben wir jeden Tag. Manchmal graust sie uns. Aber es gibt auch Geschichte, die Gott schreibt, die Gott wirkt. Und die ist uns wichtig. Von der reden wir heute Morgen. An das erinnern wir uns, wenn wir auf Gott und in sein Wort blicken. Ein Stein wird ausgehauen, ohne eines Menschen Zutan. Kein Mensch kann so Geschichte schreiben, wie Gott Geschichte schreibt. Das können wir nicht wirken, das verstehen wir auch nicht. Der Stein ist ausgehauen und trifft dieses Standbild. Und es wird ausgelöscht. Es wird vernichtet, verworfen, bis nichts mehr darin gefunden wird. Der Stein aber ist ein wichtiges Bedeutung. Dieser Stein, der vergeht nicht. Der war Anfang klein, hat kleinen Anfang genommen, hat große Auswirkungen gehabt, aber der Stein wächst zu einem Berg, der die ganze Erde erfüllt. Das ist das, was wir auch an Ostern gedenken. Das ist eine Illustration, dieser Traum, wie Gott selbst durch Kleinheiten, durch Geringheiten, die wir nicht achten, die wir vielleicht auch gar nicht im Blick haben, aber wie er dadurch wirkt, wie er Neues hervorbringt. Aus den gering geachteten Juden sollte der Messias kommen. Messias ist der König aller Könige. Da gibt es niemanden, der höher ist wie er. Aber dieser König, den wir am Karfreitag gedenken, den man gekreuzigt hat, ja, und über die Schild aufgebracht war, Jesus der Nazaräer, der König der Juden. So wurde er präsentiert. Und Paulus sagt im 1. Korintherbrief eben, wir predigen das Kreuz. Wir predigen das Kreuz. Den Juden ein Ärgernis, weil sie den Messias, den sie erwartet haben, ausgeliefert haben, zum Tode hingeliefert haben. Denen ist es ein Ärgernis. Den Griechen, den Philosophen, den Gelehrten ist es eine Torheit. Wie kann ein König sich so erniedrigen? Das ist dumm. Könige müssen stark, mächtig, herrlich sein. Aber es heißt dann auch, dem Berufenen selbst aber, und hier sind die Auserwählten gemeint, alle, die im Glauben das für sich in Anspruch genommen haben, dem Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Das ist das Zeugnis der Schrift. Das bezeugt Gott uns. Die Botschaft, dass Gottes Sohn, der König aller Könige, von Gott auserwählt wurde und auf ihn all unsere Schuld geladen hat, dass er zur Sünde wurde, und am Kreuz für uns bezahlt hat an unserer Stadt. Diese Botschaft zerstört alle unsere selbstgerechten religiösen Gedanken, die wir hervorbringen wollen. Wir wollen ja selber unser Heil erwirken. Das zerstört aber all unsere Vorstellungen, unsere Träume von Herrlichkeit, von Macht und Ehre, die wir Menschen ja gerne haben möchten. Es wird zerstört. Denen aber, die dem Ruf der Versöhnung mit Gott in Christus durch Glauben antworten, denen wird von Gott Kraft und Weisheit in Christus gegeben, dass sie eben ewiges Leben besitzen. Und diese Veränderungskraft, die bei der Auferstehung gewirkt hat, die wirkt jetzt hat auch in all denjenigen, die Jesus im Glauben aufgenommen hat. Und die wirkt. Sie beginnt im Herzen zu wirken und sich auszubreiten, wie dieser kleine Stein, der immer größer wird. Gott beginnt mit kleinen Anfängen. Er hat begonnen mit 75 Seelen sein Volk hervorzubringen aus den Nationen. Und aus diesem Volk den Messias, Jesus von Nazareth. Und der Messias hat 12 Jünger ausgewählt, damit er mit diesen 12 Jüngern hier auf Erden seine Gemeinde errichten kann. Die wächst und die Pforten der Hölle werden sie nicht aufhalten. So will auch Gott dein Leben verändern und gebrauchen. Er fängt im Kleinen in deinem Leben an, aber er wird es gewisslich zu Ende führen. Bei der Erlösung eines Menschen geht alles von Gott aus. Alles ist seine Initiative. Er wirkt das Heil und er bringt das Heil zur Vollendung. Und das sind Tatsachen, die ein Mensch für sich annehmen kann. Er muss nicht. Er kann es auch Verwerfung. Auswahl und Verwerfung. Kommen wir zur dritten Frage. Warum wirkt Gott durch kleine Gruppen, durch einen kleinen Stein, um groß Einfluss in unsere Weltgeschichte zu nehmen? Ist einer mit Gott tatsächlich eine Mehrheit? In der Welt, Römer 12, Vers 2 heißt es, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Es gibt auch hier ein Prinzip für uns, das wir lernen müssen. Du darfst dieser Welt nicht nachahmen. Du darfst dir dieser Welt kein Vorbild nehmen. Diese Welt wird vergehen mit all ihrer Pracht und Herrlichkeit. Sondern werdet verwandelt. Verwandeln kann dich nur Gott. Und Gott fängt im Kleinen an, dich zu verändern. Er beginnt durch die Erneuerung deines Sinnes, durch die Erneuerung, wie du denkst und was du im Herzen dir vornimmst, was du möchtest. Damit beginnt Gott ein neues Heil. Damit beginnt Gott eine neue Geschichte für unser Leben. Viele Menschen stehen heute außerhalb der Kirchen und der Gemeinden. Sie feiern alle Ostern und nehmen alle Ostereier zu sich als Symbol, als Metapher für das ewige Leben. Aber in den Kirchen ist gähnende Leere, in den Gemeinden und das Wort Gottes kommen die wenigsten. Die Kirche heute darf sich aber nicht dem Irrtum hingeben, dass Größe oder eine große Show aufzuführen, dass man durch sowas Menschen für Gott gewinnen kann. Nein, wir müssen auch heute neu denken, uns verändern lassen in unserem Sinne. Geistliche Dinge müssen wir geistlich betrachten. Und die Gemeinde im Jahr 2024 muss anders denken. Die Grundlagen unseres Denkens muss die sein, dass wir zu Gott hin leben sollen, zu einer Beziehung zu ihm hin leben sollen. Wir sollen wie die 75 Seelen bei ihrem Herrn leben. Lebt mit mir. Das ist das Geheimnis. Eine Abhängigkeit vom Herrn und nicht uns der Welt gleich machen. Und wir müssen uns fragen. Frage nicht, wie viele Menschen dir in dem Ort, wo du hingehst, dir begegnen. Ist das eine große Versammlung oder ist das eine kleine Versammlung? Wichtig ist, dass man mega viele Leute möglich sind. So denkt die Welt. Aber du sollst dich fragen, ob ich da, wo ich hingehe, mit Gott ins Reine kommen kann. Höre ich da ein lebendiges Wort von Gott und ist mir da eine Begegnung mit Gott möglich? Die Reinheit vor Gott erlange ich aber allein aus dem Glauben an seinen Sohn Jesus Christus. Und deswegen muss er im Zentrum sein. suche ich Gottes Nähe. Das ist das, was wichtig ist. Und jetzt schlagen wir Hebräer 11 aus. Hebräer 11 geht es um den Glauben. Hebräer 11, Vers 6 und 7 wollen wir gemeinsam lesen. Und im Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und hier kommt ein Beispiel in Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Verheißung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn, also durch den Glauben, verurteilt er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Du kannst Gott nur gefallen, wenn du mit ihm lebst. Und mit ihm leben bedeutet, an ihn glauben, dass er ist. Glauben, dass er ist, beinhaltet Glauben, dass Gott auch heute gegenwärtig existiert. Glauben, dass Jesus Christus nicht am Kreuz geblieben ist, nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist und lebt. Glaubst du das? Glaubst du an den Lohn, den Gott all denen verspricht, die ihr Glauben darauf verwenden, dass sie das tun, was Gott auch ihnen gesagt hat, dass sie im Glauben gehorsam werden, wie Noah, der eine Verheißung gekriegt hat, Gott wird die ganze Erde vernichten, aber bau du eine Arche. Wenn du die baust, wirst du in dieser Arche gerettet werden. Und Noah tat das. Einer mit Gott ist eine Mehrheit. Noah hat es bewiesen. Danach war außer ihm keine Mehrheit mehr da. Einer mit Gott ist aber nicht nur eine Mehrheit. Einer mit Gott bedeutet, dass ich am Leben selbst, an Gott, mit Gott teilhaben kann. Einer mit Gott bedeutet, dass ich ein Teilhaber ewigen Lebens bin. Einer mit Gott ist ein Teilhaber Gottes. Und das ist immer eine Mehrheit. Ich komme zum Schluss. Wir Menschen schreiben Geschichte, ja? Frei nach dem Motto, groß, größer, am größten. So haben wir es gern. Gott lässt es gewähren. Jedoch schreibt auch er parallel eine Heilsgeschichte. Und in dieser Heilsgeschichte spielt sein Sohn, der Messias, der König aller Könige, eine ganz zentrale Rolle. Und er sagt zu uns, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und begnügt euch nicht damit, nur von mir versorgt zu werden mit Essen und Trinken, sondern lebt mit mir in meiner Gegenwart, da wo ich herrsche und wirke. Wir haben uns über drei Fragen Gedanken gemacht. Gott lässt uns über seine Pläne nicht im Unklaren. Gott weiht uns ein, wie er Geschichte schreibt, und das macht er durch die Prophetie. Und die Prophetie erfüllt sich. Ist nachweisbar. Zweiter Punkt war, Gott arbeitet mit Prinzipien. Er benutzt das Prinzip Auswahl und Verwerfung. Die Erlösung des Menschen, da geht alles von seiner Initiative und von seiner Kraft aus. Aber ich kann das Geschenk annehmen, es auswählen oder ich kann es verwerfen. Aber wenn ich es verwerfe, gehöre ich zu denen, die von Gott verworfen sind. Und der dritte Punkt, Gott wirkt durch kleine Anfänge, um uns zu prüfen, um unser stolzes Herz zu demütigen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir lernen müssen. Denn alle Ehre gebührt allein unserem Gott. Damit niemand sagen kann, vor Gott, ich bin ein guter Mensch, ich habe dieses und jenes hervorgebracht. Nein, am Ende wird Gott mit all seinen kleinen Anfängen auch mit uns ans Ziel kommen und uns zu sich nehmen. Wir werden bei ihm leben, wo er ist. Und alle Engel und alle Gewalten, alle Mächte werden ihm unterworfen sein. So wie bei Josef, als die Familie gekommen ist, alle Macht Josef gegeben ist und alles ihm unterworfen gewesen ist. Und sie haben das gesehen. Ein Leben mit Gott. Wie sieht das aus? Ich möchte die letzte Bibelstelle mit uns lesen in 1. Petrus 3, Verse 18 bis 22. Da heißt es, 1. Petrus 3, 18, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das Gegenbild dazu, er rettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe, also hier geht es um die Glaubenstaufe. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Der ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Noah handelte entsprechend seines Gewissens und er glaubte Gott, gehorchte ihm und handelte nach dem, was Gott gesagt hat, obwohl er sich öffentlich lächerlich gemacht hat vor den Menschen. Er Schande und Spott ertragen hat müssen. Aber er schämte sich nicht, weil er gewusst hat, dass Gott mit ihm ist und an Gottes Zusagen festgehalten hat. Dann wurde er zum Nachfolger, einer, der mit Gott lebte. Er wird herrschen. Was auch immer heute geschehen mag in unserem Leben, Gott wird herrschen. Er wird uns nicht verlassen. Auch wenn wir jetzt eine Minderheit sind oder auch jetzt verlacht und verachtet werden. Er wird uns nicht verlassen. Denn aus der Gnade Gottes dürfen wir zu dieser kleinen Schar der erretteten Seelen gehören, die am Ende mit ihm in der neuen Welt seine Herrlichkeit teilen. Gehörst du zu dieser kleinen Schar? Kannst du vielleicht auch vom Herzen das nächste Lied mitsingen, wenn es dann heißt, auferstanden aus der Grabesnacht. Jesus hat uns helles Licht gebracht. Freude bricht durch die Dunkelheit. Jesus lebt in Ewigkeit. Amen.